On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Führ mich an dein Kreuz. Ja, schön, dass wir dieses Lied gesungen haben. Führ mich an dein Kreuz. Und ein Stück die wichtigste Entscheidung seines Lebens zu treffen für Jesus, für diesen einzigen Retter, den es gibt, in keinem anderen Namen ist es halt, diese Entscheidung zu treffen, dass Jesus Gott, dass Jesus Retter wird, mein Retter wird. Nicht nur einfach der Retter ist, sondern mein Retter wird. Und gut, diese Entscheidung auch immer wieder zu treffen, zu sagen, ja, ich komme neu zu deinem Kreuz. Als ein Jünger Jesu, als ein Nachfolger, neu zu seinem Kreuz zu kommen, Jesus zu erkennen und sich auch von ihm verändern zu lassen. Ja, ein großes Ding, und um das Thema Entscheiden soll es heute auch gehen, aber ein bisschen kleiner, aber doch immer auch wieder wichtig. Weil diesen Jesus, den wir wählen dürfen, dieser Jesus, der unser Retter, unser Gott werden will, will auch unser Hirte sein. Reicht uns die Hand, dass er Hirte unseres Lebens ist. Bloß darin ist er nicht einfach nur der Hirte, der uns führt und jetzt geht's da lang und nun aber endlich, ja, nun geht's da lang, sondern er lässt uns Räume und er fragt uns auch, entscheide du. Er gibt uns immer wieder Verantwortung, er gibt uns Freiheiten, dass wir selber Entscheidungen treffen. Manchmal sind diese Entscheidungen auch echt nicht so einfach und man wünscht sich eigentlich, ach ja, sprich du zu mir, dann will ich gerne tun, was du sagst, weil es ist echt nicht angenehm. Und ich kenne das auch und manchmal bin ich echt dankbar, dass Gott gesprochen hat, dann habe ich einen leichten Weg. Manchmal bin ich auch nicht dankbar und denke, ach Mensch, ja, wirklich, und dann ist es nicht so einfach. Und manchmal ist man so dazwischen. Man muss was entscheiden, aber es ist echt schwierig. Vielleicht übernehme ich diese Hauskreisleitung, ja oder nein. Starte ich diese Ausbildung? Ist das der richtige Platz für mich? Ist das der richtige Partner für mich? Oder jetzt ist das und das so gelaufen, ist das noch der richtige Partner für mich? Oder sollte ich mich doch trennen? Was ist jetzt der Weg? So wieder entscheiden. Oder überlegen, Mensch, sollte ich diese Eigentumswohnung, sollte ich das Eigentum erwerben oder doch Miete? Und wer weiß, wie es mit dem Job ist? Das ist echt nicht einfach. Immer wieder müssen wir entscheiden. Und dann beten wir, dass Gott uns helfen möge. Und wir wissen aber auch, das ist gut und richtig, immer gut, ist gut, wenn es die erste Idee ist, wenn du eine Entscheidung suchst. Aber wir wissen auch, okay, deswegen ist das Ding nicht automatisch gewuppt, deswegen ist man nicht automatisch durch. In der Predigt heute soll es jetzt darum gehen, wie treffe ich geistlich eine Entscheidung? Wie geht denn das eigentlich? Gibt es ein paar Punkte, die mir helfen können, dass ich mit Jesus zusammen Entscheidungen treffe? Und das ist nicht, entweder führt mich der Hirte oder ich mach's selber, sondern es ist eine Art und Weise, wie der Hirte uns sehr wohl führt. Dass er in seinem Geist zu uns spricht, dass er uns sein Wort gegeben hat, was wir anwenden, beherzigen können, dass er mit uns unterwegs ist. Und dabei auch immer wieder auch eine gewisse Unschärfe durchaus zulässt, wo er auch immer wieder möchte, ich möchte, dass du mir auch einfach vertraust. Nicht nur vertrauen oder nachdenken, sondern ist oft ein Miteinander. So, lasst uns in diese Predigt starten und ich habe euch eine erste Bibelstelle mitgebracht. Ich habe so ein paar Punkte, durch die ich gehen möchte und schau, wo kann es dich vielleicht unterstützen in dem Entscheiden, was ja immer dran ist. Gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir Entscheidungen treffen müssen, können wir uns gar nicht aussuchen. Ich komme mal in die zur ersten Bibelstelle. Ich kann das ja da hinten ganz gut lesen. Denn wer ist unter euch, aus Lukas 14, die Verse 28 bis 30. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen und über ihn spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Nun willst du vielleicht keinen Turm bauen. In heutigen Zeiten bauen wir jetzt nicht mehr so viel Türme, aber wir bauen andere Sachen. Dinge, die wir aufbauen müssen und wo wir ein Stück durchhalten müssen und die Kosten zu überschlagen. Vielleicht eine Ausbildung, eine Umschulung, irgendwie so ein Ding. Und dann die Kosten zu überschlagen. Und das ist ein Beispiel, seinen Verstand einzusetzen. Erster Punkt, gebrauche deinen Verstand. Gibt manchmal so eine kleine Unsicherheit im Leib Christi nach dem Motto, nach der Stelle aus den Sprüchen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Aber genau das ist hier auch gemeint. Verlass dich nicht drauf, dein Motto Verstand sagt erstens, zweitens, drittens, also fertig. Das ist nicht gut. Aber dort steht nicht, gebrauche nicht deinen Verstand. Gut, ihn zu gebrauchen. Als ein Teil, wenn du entscheiden willst, guck, dass dein Verstand, kleine Anmerkung noch dazu, war auch mal eins meiner größten Hindernisse in meinem Leben, zu Jesus zu kommen. So Verstand, weißt du, und so entweder alles glauben und dann aber Verstand an der Garderobe abgeben oder irgendwie nachdenken, aber dann kannst du ihm nicht glauben. So bin ich lange Zeit unterwegs gewesen und habe dann gelernt, man kann seinen Verstand auch Gott unterordnen. Was heißt, gewisse Grenzen zu akzeptieren für den Verstand? Gewisse Dinge zu akzeptieren, dass man sie nicht verstehen kann? Und die Dinge, die Gott uns zum Verstehen gegeben hat, in denen unterwegs zu sein, den Heiligen Geist einzuladen, den Verstand zu erfüllen. Im Epheser kommt eine ganz interessante Stelle, wo es heißt, wo von Menschen gesprochen wird, deren Verstand verfinstert ist, bevor sie zu Jesus kommen. Gegenpol ist, Gott kann unseren Verstand erleuchten und dann kann der herrlich mit Gott zusammenarbeiten und Gutes tun. Der Verstand ist ja auch kein Schöpfungsunfall, sondern eine wunderbare Sache, die Gott uns gegeben hat. Aber eben auch nicht alleine. Wir machen weiter. Kommen wir mal zur nächsten Stelle. Die könnte ein bisschen verwundern, als wenn sie genau das Gegenteil sagt, aber gerade zusammen machen sie die Musik. Ich lese mal eine Stelle aus Jakobus 4, die Verse 13 bis 15. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die andere Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Ja, es ist gut zu denken, es ist gut, sich Pläne zu machen, aber in einer Demut zu bleiben. Was weiß ich denn, was morgen ist? Nicht in so einem nichts Genaues weiß man nicht und sich vor der Zukunft zu fürchten, das ist nicht gemeint. Nein, mit Jesus müssen wir uns vor der Zukunft nicht fürchten, auch wenn sich abzeichnet, dass sie vielleicht schwierig wird. Aber mit Jesus können wir auch im Sturm bestehen. Können wir in Schwierigkeiten bestehen. Mit Jesus können wir auch durchs Tal gehen. Aber gut und ein super Begleiter für ein ganzes Leben ist, immer wieder auch eine Demut vor dem Herrn zu suchen. Wir wissen nicht, was morgen ist. Wie krass hat uns das Corona gelehrt? Corona war für mich, gibt viele Seiten dieser Sache mit der Pandemie, aber ein Lehrstück darin war, wie schnell kann sich die Welt verändern, was ich nie für möglich gehalten hätte. Es war die Zeit, als Corona kam, 2020, wo wir gerade im Umzug waren, vom Allgäu nach Forchheim. Und es war die wirklich verrückte Situation, dass ich meinen Dienst dann in Forchheim begann, genau auf den Tag, als der erste Lockdown, der war Umzugswagen da, als der erste Lockdown startete. Sodass ich meine Eröffnungspredigt in meiner neuen Gemeinde damals in einem leeren Gottesdienstraum hielt, vor meinem Smartphone, wo ich dann meine Predigt aufgenommen habe, um dann über WhatsApp meine Predigt meiner neuen Gemeinde zu verteilen. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Bei meiner anderen Gemeinde habe ich mich glorios verabschiedet. Ich habe über die Jahre manchen gesagt, du, wenn du die Gemeinde verlässt, meinetwegen, geh in Frieden. Aber schreib nicht einfach eine WhatsApp-Nachricht und dann bin ich mal weg. Das ist würdelos, ja? Sondern wir sind hier Brüder gewesen, mit Jesus zusammen, dann geh in Frieden und dann verabschiede dich und dann ist gut. Und was musste ich machen? Ich habe mich damals in meiner Gemeinde auch mit einer Video-WhatsApp-Nachricht verabschieden müssen, weil einfach alles nicht ging. Hätte ich mir nie vorstellen können. Und dann stand ich da, ich weiß noch, im März 2020, und da waren für eine kurze Zeit sogar Gottesdienste verboten. Wo ich dann dachte, wow, das haben nicht mal die Nazis geschafft. Das haben nicht mal die Nazis geschafft, die Gottesdienste zu verbieten. Wie kann sich die Welt so schnell verändern? Und ich habe das auch als ein Stück auch vom Herrn so genommen, demütige dich, sei bescheiden, Mensch, was du denkst, wie Dinge sich entwickeln. Wie gesagt, nicht in einer Angst oder Fatalismus verstanden, einer Bescheidenheit vor Gott, wir als Menschen. Und das ist ja eine gute Idee. Ich meine, es steht ja auch geschrieben, dem Demütigen gibt Gott Gnade. Ne? Das ist jetzt nicht so, oh, man weiß ja nicht und so, sondern die Gnade Gottes ist verheißen und macht die Musik. Herrlich ist es, dass Gott spricht. Wir haben einen wirklich lebendigen Gott. Er spricht und wir können ihn hören. Und er spricht auch gerne und er spricht auch viel. Und ein erster Schritt, wenn wir Gottes Stimme hören wollen, ist es, das zu glauben. Dass er spricht, dass er auch zu einem spricht und dass er auch nicht wortkarg ist. Und das, wenn ich damit Probleme habe und das schwierig für mich ist, nicht bei Gott den Engpass zu sehen, ah, wer weiß, zu mir will er nicht sprechen, ah, bei den anderen vielleicht und ich weiß ja gar nicht und so. Und vielleicht gibt es das ja heute gar nicht mehr, sondern einfach, okay, ich glaube dein Wort, dass du sprichst. Johannes 10, Vers 27 ist unsere nächste Schriftstelle, wo etwas, ja, ein Wort, das man unbedingt kennen sollte, steht, wo Jesus Christus spricht als guter Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Was für eine Verheißung. Und das Tolle ist, man muss nicht prophetisch begabt sein, damit man Gottes Stimme hört. Die Frage ist, bist du ein Schaf des Herrn? Ist Jesus dein guter Hirte? Gehörst du zu seiner Herde, bist du ein Schaf? Dann gilt dir dieses Wort, meine Schafe hören meine Stimme. Ne, man kann nach diesen Charismen streben, nach den Gaben, super Sache, Wort der Erkenntnis, prophetische Rede, Wort der Weisheit und so weiter. Und ich liebe das auch, das ist wundervoll. Aber es ist nicht das Feld, das Gott zu seiner Gemeinde spricht, seinen Nachfolgern spricht, von ein paar Auserwählten. Ja, natürlich, dass er welche da speziell gebraucht mit diesen Begabungen. Aber dass der Hirte zu seinen Schafen spricht, gilt für alle. Dass der Vater zu seinen Kindern spricht, gilt für alle Kinder Gottes. Das steckt in diesem Wort drin. Wundervoll, wundervoll. Ist natürlich eine eigene Predigt wert, wenn nicht eine Predigtreihe. Aber jetzt sind wir ja bei dem Thema Entscheiden. Und das Gebet, oder in die Richtung hat wahrscheinlich jeder schon mal gebetet. Herr, nun sag mal, soll ich das machen? Ja oder nein? Soll ich diese Person heiraten? Ja oder nein? Und dann betet man Tage, Wochen und irgendwie sind wir noch nicht da. Wie kann denn das sein? Und ein Tipp an dieser Stelle ist, definier es nicht vorher, welche Antwort du von Gott brauchst. Und damit meine ich nicht, es muss ja oder es muss nein sein, sondern Gott kennt sich ja mit den Menschen ziemlich gut aus. Ja, muss man sagen. Er kennt verschiedenste Menschen, Milliarden Beispiele, hat sie selber geschaffen, ist selber Mensch geworden und so als Allwissender ist man ja auch ziemlich gut unterwegs an der Stelle, ja? Also er kennt den Menschen wirklich. Und dass er weiß, bei deiner Frage nach dem Ehepartner, ist das Thema Ja oder Nein gar nicht dein Problem, sondern vielleicht die große Angst, ja, aber wenn wir jetzt starten, werden wir dann scheitern? Wird das alles zerbrechen, wie ich es vielleicht bei meiner Onkel, meinem Tante auch erlebt habe, wie ich es bei meinen Freunden erlebt habe? Und das Thema ist nicht Ja oder Nein, sondern ist die Angst, dass alles kaputt geht. Und das, was du hören musst, ist, ob Gott sagt, aber ich werde mit euch sein. Oder dass Gott sagt, du, aber auch wenn das passiert, dann werde ich auch da sein und es wird weitergehen. Was auch immer nach Gottes Ratschluss dann das Wort ist. Aber wenn du in Entscheidungen bist, leg Gott nicht so fest, was du jetzt brauchst, sondern bitte ihn einfach, dich zu helfen, bitte ihn einfach, dir zu helfen und dass du da weiterkommst. Und dann wird er wissen, wie er spricht und auch, was dich weiterführt. Gott ist wirklich ein lebendiger Gott und er ist großzügig, er ist barmherzig. Und auch wenn du es zweimal nicht gehört hast, redet er auch ein drittes und viertes Mal. Da muss ich nicht mutig sein, das zu sagen, weil ich glaube, dass es sowieso nur die Besten sind, die beim zweiten oder dritten Mal dann das dann tun. Ich glaube, Gott ist es gewohnt, dass er mehrfach reden muss zu seinen Kindern. Bin ich von meinen Kindern auch gewohnt, ne? Und wenn ich das schaffe, dass ich ein paar Mal reden muss, schafft er es erst recht. Hab den Mut, dass nicht jetzt der eine Moment war. Und jetzt hat Gott gesprochen. Wenn ich das nicht gehört habe, dann ist alles vorbei. Und dann rastet der so aus und dann ist alles vorbei. Das Leben vorbei. Bisschen jetzt überspitzt gesagt, aber solche Gefühle machen sich manchmal so breit. Oh, das Wort Gottes bloß nicht verpassen. Es spricht aber nicht das mysteriöse Orakel irgendwie, sondern es spricht dein Vater, der gütig ist, der weiß, dass du vielleicht nicht so gut hörst, der weiß, dass du vielleicht auch dich erstmal fürchtest oder dass du vielleicht auch 4 Anläufe brauchst oder so. Sprecht da aus Erfahrung auch, wie er mit mir umgegangen ist. Ich habe auch nicht immer beim ersten Mal gehört. Aber es ist ein Freund, ein Vater, ein Hirte, ein dich Liebender, der zu dir spricht. Und nicht der Feldwebel, wenn du nicht gehorchst, der dich dann erschießt. Ja, mal gucken, um wen geht es hier, der uns zu uns spricht. Und der tut es wirklich gerne und großzügig. Du kannst natürlich auch andere bitten, dass sie mit dir zusammenhören. Aber mach das auch nie absolut. Lass es ein Teil deiner Entscheidungsfindung sein. Ja. wirklich, wenn man es falsch machen will, dann baut man nur auf ein prophetisches Wort eine Entscheidung für eine Ausbildung oder Ehe oder sowas auf. Ne? Das ist wirklich, das wäre wirklich Lottogewinn, wenn das trotzdem hinhaut. Sondern deine grundsätzliche Gottesbeziehung, auch dein Herz, dein Denken und so soll man dann ja auch in Geist, Seele und Leib dann zur Ehe zum Beispiel kommen. Da braucht es erheblich mehr als ein prophetisches Wort. Wenn Gott spricht oder man Dinge findet, ist es auch so natürlich die klassische Frage, okay, ist das jetzt Gottes Wille? Und ich komme mal zu einer Stelle in Jakobus 3, Vers 17. Da gibt es eine unheimlich wundervolle Beschreibung, etwas über Gottes Ratschluss, wenn Gott seinen Ratschluss, seine Weisheit beschreibt. Dort heißt es in Jakobus 3, Vers 17, es geht dort um Weisheit und zwei Weisheiten werden unterschrieben, die Weisheit von oben und die Weisheit von unten. Und für uns Menschen ist das immer gar nicht so leicht, die beiden Weisheiten zu unterscheiden, weil auch die Weisheit von unten durchaus Verstand, Wahrheit in sich hat, zielführend sich erstmal anhören kann. Heißt das aber jetzt über die Weisheit von oben, die wir natürlich besser suchen sollten, die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Ohne Heuchelei. Es gibt manchmal Antworten, die hören sich richtig, richtig super an. Und da sind auch, ist viel Wahrheit drin. Er ist es, da wird Recht geschafft, so muss es sein, das passt. Aber irgendwie ist auch so viel Härte drin. Irgendwie ist vielleicht Vergeltung da drin. Und Jesus kann anders. Jesus kann sagen, etwas muss aufhören und kann das trotzdem in Respekt sagen, in Barmherzigkeit sagen. Jesus kann massiv Dinge verändern, auch umwälzen, ohne alles kurz und klein schlagen zu müssen. Gibt dieses Wort auch salomonische Weisheit. Ne? König Salomo hat in dieser Geschichte, hat er die Situation von zwei Frauen, die beide sagen, das ist ihr Baby. Und er sagt, okay, dann sollen auch beide Frauen ihren Anteil bekommen. Ein Schwert und dann hauen wir das Baby in zwei und jede kriegt eins, ein Teil. Da kommt keine zu kurz. Und das ist aber nicht die endgültige Lösung, sondern der Geist da drin ist okay. Das wirkliche Mutterherz, die Frau, die wahrhaftig die Mutter ist, sagt, okay, das soll meinem Kind nicht passieren. Dann lasse ich los. Dann lasse ich es lieber gehen. Und dadurch wird deutlich, wer von den beiden Frauen wirklich die Mutter ist. Frieden geschaffen. Das kann Gott ins Herz geben. Und man kann das spüren, dass irgendwo ein Stück friedfertig, wie es hier beschrieben ist, lauter, friedfertig, unparteiisch, nicht einfach nur zu teilen in zwei Gruppen und irgendwo diese Weisheit zu suchen. Und man spürt es, wenn man sie gefunden hat. Und wenn man im aktuellen Entscheidungsprozess ist, kann man sich vielleicht an eine vorherige Situation erinnern, wo diese Art von Weisheit da war. Eine friedfertige, eine gütige, eine helfende Weisheit. Und sich wirklich mahnen zu lassen, bei manchen Sachen ist die Weisheit vielleicht eine Weisheit von unten. Und da steht jetzt nicht geschrieben, es ist keine Weisheit, es ist wirklich eine Art von Weisheit, weil sie lässt sich dann super begründen und das ist richtig und so weiter. Aber Jesus sagt auch, schaut die Frucht der Dinge an. Auch bei gewissen Propheten. Schaut ihren Ausgang an. Was ist die Frucht des Ganzen? Und so zu prüfen. Eine extrem hilfreiche Stelle, da steckt so viel drin, ist die nächste, die ich für euch habe. Weil es natürlich richtig gut ist, da schlägst du gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe, wenn du das Ding nicht alleine machst. Weil dieses Ding, ich mach's alleine, ich kann's, stolz, was ich weiß, das ist natürlich sowieso nicht so eine richtig super Ausgangsstellung. Deswegen ist es gut, wenn du es öffnest, nicht nur zu Gott, sondern deine Entscheidung auch zu anderen Menschen. Und in Sprüche 15, Vers 22 heißt es, geht es um Ratgeber. Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät, wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Heißt also erstmal eine gute Runde Broten, ja? Gucken wir mal. Gibt es da einen Rat? Aber irgendwie gibt es ja auch dieses Wort. Viele Köche verderben den Brei und wie nervig kann es sein, wenn da jeder irgendwo reinsülzt oder so, ja? Also es kann ja irgendwie ein bisschen doof sein. Lass uns das Wort ein bisschen genauer, lass uns mal ein bisschen das Wort nochmal dran, liebe Technik. Dann müssen wir genauer angucken, ja. Es geht also nicht um irgendwas, sondern es geht um Pläne. Also nicht irgendwo in irgendein Leben einfach so reinsprechen, sondern es geht um Pläne. Es soll etwas aufgebaut, geplant werden. Wir haben hier das Thema Entscheidung. Ratgeber. Was ist denn ein Ratgeber? Und es gibt natürlich solche und solche. Und ich sag mal, das Erste bei einem Ratgeber ist, ein Mensch, der wirklich zuhört. Der nicht schon Bescheid weiß, bevor du ausgesprochen hast. Ist so ein Indiz, ja? Ein Mensch, der zuhört. Und der nicht nur hier zuhört, sondern der mit den Ohren des Herzens auch zuhört. Der ein Stück weit zu deinem Herzen Kontakt aufbaut und wenn es gut läuft, auch ein Stück zu deinem Geist und zu Gottes Geist zuzuhören. Und dann kann passieren, dass in einem guten Zuhören, vielleicht auch nochmal eine kleine aktive Rückfrage und so weiter, schon viel passiert. Ein wirklicher Ratgeber hört zu. Das Zweite ist, ein Ratgeber, wie er hier gemeint ist, muss sich nicht selbst darstellen. Zeigen, wie viel er weiß, was er auch schon geschafft hat, dass er so eine Probleme nicht hat und so weiter. Ja, sondern ein Ratgeber, der bereit ist, in einer gewissen Bescheidenheit wirklich zuzuhören, sich nicht selbst darzustellen und damit natürlich auch einen Respekt auszudrücken. Das ist für das Thema Vertrauen und auch, dass der Heilige Geist Raum findet, hier zu wirken, unheimlich hilfreich. Eine Haltung von einer gewissen Bescheidenheit, einer gewissen Achtung. Und der dann bereit ist, dem anderen zu dienen. Ein Ratgeber, der hier gemeint ist, ist bereit, dem anderen zu dienen, dass er seinen Weg findet. Und für dieses Dienen übernimmt er es dann nicht. Das ist das alte, wundervolle Wort der deutschen Sprache, was so in Vergessenheit geraten ist, was unserem Land aber total mangelt. Hätten wir davon doch mehr. Was würde es unser Land verändern? Was würde es die Politik verändern? So viel miteinander verändern. Und dieses Wort heißt Sanftmut. Neu zu verstehen, was ist denn Sanftmut? Und das ist nichts für Lullis und welche, die keine Meinung haben und sich nicht beteiligen, sondern in den Seligpreisungen im Matthäusevangelium heißt es hier, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Warum? Weil Sanftmut eine Qualität ist, Stärke, Größe, Macht zu haben, ohne einfach nur einzufallen, zu unterdrücken und sich mit Gewalt einfach zu nehmen. Wir brauchen Große, die Verantwortung übernehmen, in Politik, Wirtschaft und wo es denn auch immer ist, aber in Sanftmut. Und bei einem Ratgeber, der dann nicht eine Einsicht hat, die ja durchaus real sein kann, und es dann durch Gewalt, Druck, Zwingen, was auch immer, Manipulation kaputt macht, Sanftmut, es anbietet. Okay, so könnte es sein, aber du musst schauen, ob du das Vertrauen dafür findest. Du musst schauen, auch, dass du vielleicht ein bisschen Zeit brauchst. Weil manches ist richtig, man spürt es, aber zum Wollen muss erstmal das Vollbringen kommen. Erstmal drüber zu schlafen, drüber zu beten, so ein bisschen es zu verdauen und nach 2-3 Tagen vielleicht sagen, okay, dieser Rat, jetzt kann ich ihn auch annehmen, wenn nicht, jetzt kann ich ihn auch umsetzen. Ein Ratgeber, der das Ganze auch in Sanftmut abfahren kann. Und schließlich ein letzter Punkt zu dem Thema Ratgeber, der vielleicht etwas unscheinbar ist, wo ich aber glaube, ganz viel drinsteckt. Und zwar, horch mal, schau mal nach dem Bauch deiner Freunde. Schau mal nach dem Bauch deiner Freunde. Was ist denn das Bauchgefühl deiner Freundin? Was ist denn das Bauchgefühl deines Ehepartners dazu? Deiner Mutter oder, weiß nicht, vielleicht dein Hauskreisleiter? Also wo wirklich eine Nähe ist, wo du ein Stück Herzensbeziehung hast. Und was ist das Bauchgefühl? Und dann kann es sein, dass der andere jetzt das nicht unbedingt in Worte fassen kann. Aber so ein Bauchgefühl ist schon ein wichtiges Ding. Zum Beispiel, wenn ich das so merke bei mir selber, dass mein Bauchgefühl nicht stimmt oder wichtige Entscheidungsleute, mit denen wir zusammen unterwegs sind. Ja, manche Sachen muss man ja auch zusammen entscheiden. Ne? Da kann ich auch sagen, fertig, ja. Das, okay, dann haben wir es noch nicht. Dann müssen wir auch noch ein bisschen gucken, was ist denn das? Ne? Das ist ein Indiz dafür, dass hier mehr so eine Eisberggeschichte da ist. Ne? Beim Eisberg ist so ein Siebtel oben, das siehst du. 6/7 sind unten. Und gut ist, wenn du weißt, dass das nicht einfach nur ein Eishütchen ist oder ein Schneehütchen, was da übers Wasser geht, sondern weißt, okay, es ist ein Eisberg. Jetzt muss ich mal langsamer fahren, damit ich nicht auf das Ding unter Wasser drauf fahre und dann vielleicht mein Schiff Schaden nimmt und wenn es ganz schlecht läuft, wirklich sinkt, weil ich auch was Wichtiges nicht geschaut habe. Das Thema Bauch und auch der Bauch deiner verbundenen Menschen, Freunde, ist eine Sache, vielleicht okay, nochmal gut Ausschau zu halten, nochmal zu beten und dann das zu finden und nicht auf einen Eisberg drauf zu fahren. Und genauso ist es natürlich auch, kann ja auch ein gutes Bauchgefühl sein, ne? Als eine Ermutigung auf, aufzufassen. Ah, okay, das ist eine gute Sache. Für mich war damals, ich habe das gerade ganz kurz angerissen, als dieser Punkt war, mein altes Leben zu verlassen. Echt, ich BWL studiert, bin in die Wirtschaft gegangen und fand das dort auch gut, ne? Ich bin da wieder nicht, endlich holt mich der Herr hier raus, ne? Das war nicht der Plan. So, und dann war es natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Was sagt denn meine Frau? Nicht nur, was sagt sie den Vokabeln, dem Inhalt nach, sondern was ist denn der Bauch meiner Frau? Und dann bin ich auf einen begeisterten Bauch gestoßen. Bisschen komische Wortwahl, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Und das trifft es eben auch. Da war eine Begeisterung. Deswegen war ganz viel noch nicht beantwortet. Und deswegen war auch gewisser Glaube noch zu finden und so weiter. Aber es war eine ganz entscheidende Größe. Und so dann auch bei anderen. Wie sieht es beim Bauch aus? Und schließlich, zwei Punkte habe ich noch. Gönne dir Zeit beim Entscheiden. Gönne dir Zeit. Und deswegen auch, gib Gott Zeit, nicht weil Gott so langsam ist, sondern weil Gott in der Regel mit einem Zubereitungswerk arbeitet. Auch wenn Gott dabei ist, etwas zu schaffen, kann man ja auch schon in den ersten Seiten der Bibel sehen, er macht das gerne in ein paar Tagen und ich denke, das darf man auch aufs Thema Entscheidung aufbauen, so bei dir übertragen, dass Gott in Schritten aufgrund seiner Freundlichkeit, seiner Sanftheit und Geduld nicht einfach da ist der Dornbusch und nun gehe oder du bist ungehorsam, sondern Gott in einer Sanftheit, in einer Freundlichkeit, Milde, dich Schritt für Schritt führt, um es aufzubauen. Denn diese Entscheidungen, über die wir sprechen, Ausbildung, Partnerschaft, Finanzen und weiß nicht was, ja, das sind ja Dinge, das ist nicht nur ein Moment, das sind ja Pfeiler, die bleiben in deinem Leben. Was du da entschieden hast, gilt für Jahre, vielleicht auch für dein ganzes weiteres Leben. Und das muss stehen bleiben. Wie schlimm ist es, wenn du dann nach ein paar Monaten merkst, oh, es war falsch, ich muss das zurückrudern. Und dann kann es auch sein, das betrifft nicht nur dich, sondern auch andere Menschen sind massiv dann davon von zerbrochen, was ich das passiert und Irritation, Verwirrung betroffen. Deswegen so gut, wenn es so eine wesentliche Entscheidung gibt, auf denen du Leben aufbaust, dir Zeit zu nehmen und auch Gott ein Stück Zeit zu lassen. Nochmal, nicht weil Gott langsam ist, absolut nicht, sondern das gib ihm die Zeit mit dir und gib du dir die Zeit, dass es sich bei dir aufbaut. Und schließlich mein letzter Punkt. Ein wundervoller Vers, die meisten werden ihn kennen. Psalm 37, Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Bei all diesen Dingen, die ich jetzt gesagt habe, kannst du, wenn's gut läuft, ein Stück einsammeln. Und die Entscheidung wird runder. Das Fundament wird stärker, tragfähiger. Dein Blick wird klarer, dein Glaube wächst. Aber in der Regel wirst du nie die volle Sicherheit haben. Vielleicht hast du 60%, 70%, aber wahrscheinlich nie 100%. Und wenn du denkst, 100%, alles ist klar, wirst du wahrscheinlich immer denken, okay, so klar war es gar nicht, sehe ich im Rückspiegel meines Lebens. Und nimm das rein, okay, Herr. Aber du, am Ende bist du mein Fels. Du bist mein Weg, meine Sicherheit. Und dir vertraue ich an. Führe mich weiter. Das ist wie eine heilige biblische Versicherung. Denn du wirst Dinge nicht erkannt haben, weil du auch gar nicht so geschaffen bist. Wir sind nicht so geschaffen, dass wir alles erkennen. Auch wenn wir unsere Hausaufgaben noch so gut machen. Und wir werden meistens auch jetzt nicht gleich den Glauben haben, dass wir den nächsten Lazarus auferwecken, das Meer teilen und was ich was für Geschichten tun. Und spüren ein Stück unserer Schwachheit oder erleben später, dass Dinge doch nicht so 100% waren. Aber es ist okay, weil er ist 100%. Und will auch, dass wir so leben und will, dass wir das verstehen und darin wie einziehen in dieser Lebensgröße. So ist es gedacht. Wir sind nicht 100%, aber er ist unter 100%. Das lösen wir durch Vertrauen. Das löst sich durch seine Gnade, seine Barmherzigkeit, löst sich durch seine Kraft. Und gerade wenn wir da ankommen, wie es auch dieser Vers dazu einlädt, gerade dann wird's solide. Und nicht entweder oder. Ich habe ja massiv geglaubt und alles ist gut. Oder ich habe ja total nachgedacht oder meine Freunde haben alle gesagt, das ist gut, sondern bisschen mehr so wie das Thema Ernährung funktioniert. Wenn deine Ernährung gut ist, dann hat sie eine gewisse Ausgewogenheit. Du hast Ballaststoffe, du hast Eiweiße, du hast Mineralstoffe, du hast die richtigen Fette und so weiter. Und gerade die Kombination macht das Gute. Und gerade wenn das alles gut ist, aber Vitamine hast du eben nicht, ist eben schlecht. Und auch dieses Feld der Entscheidung so zu verstehen, gerade dass diese Komponenten, der Verstand, das sich öffnen, ich mach's nicht alleine, ich rede mit anderen Menschen, ich lasse Gott reinsprechen. Ich glaube auch nicht, dass ich 100% finde. Ich demütige mich, ich nehme ein Stück Schwachheit an, aber er ist 100%, ich vertraue. Gerade diese Ganzheit kann es machen, dass du zu wirklich guten Entscheidungen kommst, die wirklich dann auch tragen für dein Leben, dass du dabei bleibst und gerade im Rückspiegel deines Lebens sagen kannst, mein Gott ist gut, der dir Freiheit gegeben hat. Es ist kein Unfall, dass du auch unter deinen Entscheidungsprozessen ein Stück, vielleicht auch manchmal ein bisschen ächzt, das ist nicht so ganz einfach, aber da geschieht auch Reifung und da geschieht auch Frage an dich, was machst du damit? Er gibt uns ein Leben, wo Freiräume sind, aber woran du wachsen kannst mit ihm und deinen Gott auch mehr erleben kannst, dann merkst, dass er mit dir sein Leben baut. Sein Leben, dein Leben baut und ihr zusammen. Lass uns einen kleinen Moment der Stille haben. Vielleicht so eine halbe Minute, bitte das Lobpreisteam schon mal nach vorne zu kommen. Und dann wollen wir zusammen singen. Amen.
Das war On Air, zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei, sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.